dürfen den Kindergottesdienst. Gottes Segen euch. Vielen Dank für die gute Moderation und die schöne Einstimmung. Und bei dieser schönen Dekoration, dem Ganzen, da kommt man doch so richtig in Weihnachtsstimmung, nicht wahr? Und ich habe gebrannte Mandeln. Die liebe ich. Ihr auch? Ich könnte es noch mehr, aber ich darf nicht. Aber nicht deswegen, weswegen ihr meint, ich nicht darf, sondern Weihnachten. Aber es hat eigentlich gar nichts mit Weihnachten zu tun. Wir haben eine Mitteilung bekommen, dass in unserer Verwandtschaft ein Baby geboren worden ist. Ja, und das war eine freudige Sache. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, was kann man denn dem Baby schenken? Und wisst ihr, was mir eingefallen ist? Gebrannte Mandeln. Weil, oh, die sind so schön. Ja, also, das wäre auch was fürs Baby. So schöne gebrannte Mandeln. Aber, ich verstehe es bis heute nicht, als ich meine Frau gefragt habe, mit diesem tollen Vorschlag zu ihr kam, hat sie gesagt, nee, das ist nichts fürs Baby. Ja, warum nicht? Ich meine, mir schmeckt das doch. Und wie? Nee, sie hat gesagt, das Baby hat keine Zähne und deswegen ist das nicht gut. Und naja, mussten wir uns halt was anderes überlegen. Ja, gut. Eine Idee war dann, eine Spieluhr, kennt ihr, die macht meistens Musik. Diese hat Aussetzer, deswegen macht sie es manchmal nicht. Normalerweise sollte die jetzt klingeln. Ja, also Spieluhren kennt ihr. Das war so dann meine zweite Idee, beziehungsweise eine Überlegung. Und dann hieß das, eine Spieluhr. Hat sie vielleicht schon, das Baby? Habe ich gesagt, naja, und dann, Geld hat es auch schon. Das brauchen wir auch nicht schenken. Ja, und dann haben wir halt was Besonderes überlegt. Ein Buch ist immer was Schönes. Gut, kann Baby noch nicht lesen, aber es ist halt eine gute Sache für die Beziehung Eltern-Kind mit Vorlesen. Ja, auch gerade zur Weihnachtszeit, wenn die Eltern sich Zeit nehmen, wenn es draußen schneit und kalt ist. Eine gute Sache. Vielleicht auch als Idee für uns Eltern. Ja, das wäre doch was für ein Baby, ein Geschenk aussuchen, nicht wahr? Aber ganz ehrlich, Weihrauch, Myrrhe und Gold für ein Baby? Jetzt wisst ihr, um was für eine biblische Geschichte es heute geht. Ich lese dazu den Bibeltext aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Da Jesus zu Bethlehem geboren war, in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten zu ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch die Propheten, und du, Bethlehem, im Lande Juda, bist mitnichten die Kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird mir kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme, es anzubeten. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen im Osten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Eine bekannte Weihnachtsgeschichte, passend heute zum dritten Advent in dieser Vorbereitungszeit. Gott spricht also hier in dieser Begebenheit zu Menschen, und zwar so, dass sie es ganz genau verstehen können. Er hat durch einen Stern zu ihnen gesprochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich hochgucke, staune ich über die Lichter, aber zu mir würden so die Sterne nicht viel sagen. Ich würde wahrscheinlich nicht mal einen Unterschied feststellen, wenn auf einmal einer fehlen würde. Vielleicht beim großen Wagen. Okay, das ist so ziemlich das Einzige, was ich kenne. Aber für diese Leute war es genau das, wodurch Gott zu ihnen sprechen konnte. Er hat sozusagen alltagstauglich mit ihnen geredet. Ja gut, sicherlich habt ihr auch so ein paar Stars und Sternchen, denen ihr folgt als Follower bei YouTube oder so, aber um die geht es gar nicht. Ja, so nach dem Motto, ich folge XY, nee, ich folge Jesus. Die Versuchung, damals wie heute, ist gleich groß. Man fällt auf Fake News rein, auf falsche Nachrichten. Und diese Weisen, die den Stern gesehen haben, die haben sich aufgemacht. Sie haben etwas gewagt. Das ist auch heute noch so. Man muss Vertrauen wagen. Was ich mich gefragt habe und mich gewundert habe, ist ja, die Weisen, die waren ja weit, weit weg. 4 Wochen ungefähr Reisezeit. Nun, wenn ich Verwandte besuche, da wo das Baby geboren ist, dann bin ich ungefähr 8 bis 10 Stunden unterwegs im Auto. Die waren ungefähr 4 Wochen unterwegs mit Kamelen. Das ist also schon, oder Esel, das ist vielleicht schon ein Unterschied. Und trotzdem hat Gott zu diesen Leuten, die so weit weg waren, gesprochen. Er hat aber auch zu anderen gesprochen, sodass die das verstehen konnten. Er hat nämlich zu den Hirten gesprochen, direkt auf dem Feld bei Bethlehem, und hat denen gesagt, hey, euch ist heute der Heiland geboren. Und ihr werdet es finden, das Kindlein gewickelt in einer Krippe liegend. Aha. Er hat also auch zu diesen Menschen gesprochen, so dass sie das verstehen konnten. Und stellt euch mal diese gleiche Begebenheit vor, 4 Wochen Reisezeit entfernt. Also das heißt, irgendwo in Babel sitzen ein paar Hirten und plötzlich kommt da der Engel, ich verkündige euch große Freude, zieht hin, 4 Wochen. Hätten sie gesagt wahrscheinlich, danke für die Info, aber ich kann meine Schafe nicht alleine lassen. 10 Wochen Hirtenurlaub ist bei mir nicht drin. Gott, und das ist Weihnachten, spricht zu jedem genau so, dass er es versteht, in seinen Alltag hinein, in seine Alltagstauglichkeit, dass er es versteht, das ist sein Ziel. Auch für uns. Gott begegnet uns nicht immer durch einen großen Engel, aber so, dass du es verstehst. Nun, diese Geschichte war natürlich etwas ganz Besonderes, das ist klar. In Galater 4, Vers 4 lesen wir, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also auf dieser Zeitachse der Weltgeschichte gab es einen Punkt, genau zu diesem Punkt sandte Gott seinen Sohn, als die Zeit erfüllt war. Und welche Zeit? Nun, es gab etliche Ankündigungen, dass dieser Retter kommen sollte. Zum Beispiel ganz am Anfang der Bibel, schon 1. Mose 3, steht es, nach dem Sündenfall, als Adam und Eva aus dem Garten rausgekommen sind, ihn verlassen mussten, da kündigt Gott schon bei den ganzen Konsequenzen, die jetzt anstehen für die Menschen, an, dass ein Retter kommen wird. Später 4. Mose beim Bileam, dass ein Stern aufgehen wird aus Jakob. Und dann die bekannte Stelle aus Jesaja 9. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderbarer Rat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids. Und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Jesaja 9, Verse 5 und 6. Dann lesen wir Micha 5, da wird sogar der Geburtsort angegeben. Und dann die vorletzte Ankündigung, das war, als der Engel zu Maria kam und gesagt hat, du wirst einen Sohn bekommen. So, und jetzt die Frage an die Bibelkenner unter uns, also an uns alle. Was war denn die letzte Ankündigung, dass Jesus geboren wird? Das war nicht die an Maria. Hat jemand eine Idee? Die Hirten, nein, da ist Jesus schon geboren. Genau, er kam zu Josef im Traum und hat ihm gesagt, der Sohn, den deine Verlobte bekommt, das ist der Retter. Und wir haben eben gerade schon gehört, als Jesus dann geboren worden ist, wie hat er es dann gemacht? Wie hat Gott angekündigt, dass sein Sohn den Fuß auf diese Welt gesetzt hat? Im Fernsehen? Nein. Per E-Mail? In der WhatsApp-Power-Mega-Gruppe? Nein, auch dort nicht. Oder wie beim Warntag letzter Woche als Cell-Broadcast auf alle Handys? Nein, auch das hat Gott nicht gemacht. Warum? Es gab es damals nicht. Also musste er sich was anderes ausdenken. War es vielleicht ein Bote vom Kaiser direkt, ganz schön geschmückt, ein wunderschönes Pferd, der angekündigt hat? Nein, war es auch nicht. Waren es die Theologen, die Schriftgelehrten damals, die in den Synagogen das verkündigt haben? Nein, sie waren es auch nicht. Gott hat es auf seine ganz besondere Art und Weise gemacht. Zum einen, das war genau richtig, er hat den Engel geschickt zu den Hirten. Da waren sie ganz baff und haben gesagt, wow, das muss was Besonderes sein, da gehen wir natürlich hin. Das konnten sie verstehen, das war einfach direkt ganz praktisch. Und durch den Stern von Bethlehem hat er dieses angekündigt. Und zwar Leute, die die Sterne beobachtet haben und sich das angeschaut haben, was da vor sich geht. Und dann haben sie sich aufgemacht. Es gibt übrigens 4 Reisegeschichten nach Israel, die in der Bibel berichtet werden. So einmal der Kriegshauptmann von Syrien, der Naaman, der an Aussatz litt und dann zu Elia kam und dort gesund worden ist, im Jordan, der seinen Glauben umsetzen musste. Dann die Königin von Saba, die Salomos Weisheit hören wollte. Und im Neuen Testament dann der äthiopische Finanzminister, der wieder auf der Rückreise war, Jesaja-Rolle gelesen hat. Und der Philippus kam zu ihm und hat gesagt, verstehst du, was du liest? Und er dann getauft worden ist. Und die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland, die wir eben gerade gehört haben. Nochmal zu der Geschichte, nochmal eine Frage. Von wie vielen Königen haben wir in dieser Geschichte gehört? Also das Einfachste wäre jetzt, ihr überlegt mal und streckt mal jeder, bitte, wir versuchen es, wie im Teamkreis. Wir versuchen es mal. Jeder zählt mal durch und dann mal kurz die Hände hoch. Traut euch ruhig. Und dann schaue ich mal, ob jemand richtig geraten hat. Traut euch, seid ihr so mutig? 2, 5. Gut, die meisten sind nicht so mutig. Manche machen so, 0, 3. Nun, ich verrate es euch, damit ihr nicht länger grübeln müsst und manche meinen, die Finger reichen nicht. Nein, in der ganzen Geschichte ist es von 2 Königen die Rede. Du hast recht gehabt, von 2. Nämlich einmal von dem König der Juden, nämlich Jesus, und einmal von Herodes. Das andere waren Weise. Also keine richtigen Könige. Aufgrund der Geschenke, die ihr ja auch hier vorne seht, ich habe mal so ein Beispiel mitgebracht, Weihrauch und Gold und so, hat man gesagt, das müssen reiche Könige gewesen sein. Übrigens, im Kölner Dom kann man sogar den Schrein bewundern, wo die Gebeine dieser 3 Könige liegen. Später wurden dann noch die Namen dazu gedichtet. Ja, ich frage mich manchmal, was bleibt von der Bibel übrig, wenn wir so unsere eigenen Gedanken alle dazu tun und nicht richtig auf Gottes Wort hören. Dann entsteht so etwas wie Heiligenverehrung und ich kann euch sagen, die Gebeine von denen werden das sicherlich nicht sein. Falls jemand dahin pilgert, um die extra zu sehen, also nicht wegen mir. Aber was waren das denn für Leute, die dort aufgebrochen sind? Was waren das für Weise? Im griechischen Urtext steht Magoi. Das bedeutet wörtlich übersetzt Magier. Aber so wurden zu der Zeit alle Menschen genannt, die halt Wissenschaft, die Forschung betrieben haben. Nicht nur Theologen aus heidnischen Völkern oder irgendwelche komischen Gesellen, sondern halt Forscher, Wissenschaftler, sozusagen die Allround-Gelehrten jener Zeit. Übrigens, es können auch, das ist sehr wahrscheinlich, Juden gewesen sein, die das waren. Wie komme ich da drauf? Nun, sie kamen, um den neugeborenen König anzubeten. Ein Heide, der Gott, das Volk Israel nicht kennt, der würde nicht unbedingt kommen, um einen neugeborenen König anzubeten. Und das Zweite, warum das sein könnte, ist, Gott war mit ihnen im Gespräch. Er hat ihnen diesen Stern gezeigt, sie haben es verstanden, sie sind losgezogen, haben Jesus erlebt, sind ihm begegnet und dann hat Gott zu ihnen im Traum gesprochen. Sie hatten also eine Beziehung, sie kannten Jesus, sie kannten Gott, sie wussten also um etwas Besonderes. Vielleicht waren es Juden, die nach der Verbannung nicht wieder zurückgezogen sind, wie zur Zeit Nehemias und so weiter, sondern die dort in Babel vielleicht geblieben sind. Aber nochmal der Reihe nach. Der Stern, der führte diese Weisen wochenlang immer in dieselbe Richtung, immer nach Westen. Immer nach Westen, von Babylon nach Israel, die Richtung, die der Stern ihnen anzeigte. Und bei der Ankunft in Jerusalem ist plötzlich der Stern nicht mehr zu sehen. Haben sie ihn aus den Augen verloren? Haben sie einen Sonnenstich bekommen? Auf einmal gesagt, ach komm, nachts reisen, Stern ist ein bisschen, nee, hier Israel ist so schön, lieber am Tag, da sehen wir was von der schönen Landschaft. Warum haben sie den Stern nicht mehr gesehen? Habe ich mich gefragt. Fragt ihr euch vielleicht auch. Waren sie zu abgelenkt? Waren auf einmal zu viele Sterne da? Wie kam das? Aber wir wollen ja am Bibeltext entlang uns arbeiten. Und da lesen wir, dass sie ihn nicht mehr sahen. Er war nicht mehr da. Er war nicht mehr wahrnehmbar. Und deswegen gehen sie und machen sich Überlegungen, dort in den Königshof zum Herodes und fragen dort. Und der Herodes, der lässt dann diesen Geburtsort des angekündigten Messias erforschen. Und dazu ruft er eine Theologenkonferenz ein. Hallo, ihr Gebildeten, ihr Schriftgelehrten aus dem ganzen Volk, kommt mal alle her. Wo wird denn der Messias geboren? Also er hatte die Info bekommen, ein König wird geboren. Jetzt fragt er nach dem Messias. Irgendein neugeborener König hätte den Herodes nicht interessiert, aber es war einer, vor dem er Angst hatte. Etwas, was ihm unbehaglich war, und er lässt es ermitteln. Und diese Theologen sagen, ganz klar, da steht geschrieben in Bethlehem, ganz easy, Konferenz zu Ende. So schnell ging das. Ja, und übrigens steht in der Bibel, dass Herodes diesen Ort für sich erforschen ließ, damit er das wusste, weil als Heide war er da nicht so begabt, dass er da Micha 5 lesen konnte und wusste, wo da was steht, sondern hat die Fachleute zusammengerufen. Und dann sagt er zu den Weisen, die da vor ihm stehen, so ganz heimlich, also ich helfe euch doch gerne. Ja, na, dann zieht mal los. Bethlehem ist ja nur ungefähr 9 bis 10 Kilometer entfernt, ist also gar nicht so weit. Und sagt mir dann Bescheid, dann will ich auch hinkommen. Und es anbeten, ich bin ja auch fromm. Es trifft hier heimlich und bösartig auf freundlich und gut. Das ist in dieser Welt so. Das ist so. Und dann geschieht etwas, die Weisen machen sich auf den Weg. Und genau dieser Stern, den sie im Morgenland gesehen haben, der ist plötzlich wieder da. Ich finde das so bezeichnend. Das Suchen in Gottes Wort in der Bibel ergibt ein Ergebnis. Das ist ganz häufig so. Wenn wir in der Bibel lesen, bekommen wir auf Fragen unsere Antworten. Ein Ergebnis. Und wenn wir danach handeln, sehen wir plötzlich wieder ein Licht. Das ist mir schon so oft geschehen. Das ist mir schon so oft passiert. Plötzlich weiß ich die Richtung wieder mit Gott. Und die Richtung mit Gott und mit Gottes Wort der Bibel, das stimmt. Das ist heute noch genauso wie damals. Also was brachte die Weisen wieder auf die Spur zu Jesus? Nur die Schrift, nur die Bibel, sola scriptura, wie Luther sagte, damit es die Theologen auch unter uns verstehen. Also sie gehen los. Und der Stern hat eine ganz besondere Eigenschaft auf einmal. Der war plötzlich in Jerusalem aus, jetzt ist er wieder da und hat eine ganz besondere Eigenschaft. Er zeigt genau den Ort an. Sie mussten also nicht nach Bethlehem reisen und dort fragen. Hallo, schönen guten Tag, ist bei Ihnen der neue geborene König geboren? Hallo, schönen guten Tag. Nein, sondern der Stern hat Ihnen genau den Ort angezeigt, wo er war. Wo hätten Sie auch fragen sollen? Hallo, ist Ihr Sohn der neugeborene König? Nein, der Stern hat es Ihnen ganz genau gezeigt, ganz präzise und genau. Und siehe, der Stern, den Sie hatten aufgehen sehen im Osten, ging vor Ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da Sie den Stern sahen, wurden Sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter. Okay, besonderer Stern. Es gibt drei astronomische, historische Ereignisse im Zusammenhang mit Jesus Christus. Drei Stück. Erstens bei der Geburt, der Stern von Bethlehem. Er geht an und außen zeigt den Weg, da lang. Dann bei der Kreuzigung. Auf einmal verfinstert sich die Sonne für ein paar Stunden. Keine Sonnenfinsternis, ups. Ach, da sieht man es wieder. Das wäre nicht so was Besonderes gewesen, sondern die Sonne verfinstert sich für mehrere Stunden. Und bei der Wiederkunft, dort wird es auch etliche Zeichen geben in den Sternen und alle werden es sehen. Was war das also für ein Stern, den die Weisen gesehen haben? Gerade jetzt in dieser Advents- und Weihnachtszeit werde ich das manchmal gefragt. Ich bin im Gespräch mit den Kollegen, gerade über den christlichen Glauben. Ich möchte die Chance wahrnehmen, dass sie fragen und ich möchte die Chance wahrnehmen, mit ihnen über diesen Glauben, den ich habe, ins Gespräch zu kommen. Und was haben die Weisen gesagt? Wir haben einen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Auf vielen Bildern, so Krippenbilder, auch die ihr vielleicht als Kinder gemalt habt oder zu Hause stehen habt, da ist so ein Stern mit einem schönen Schweif zu sehen. So ein schöner, toller Komet. Zur Zeit Jesu gab es einen Kometen, der vor noch nicht langer Zeit auch hier wieder sichtbar vorbeigeflogen ist für uns. Nämlich der bekannte Hallische Komet. Er war, das lässt sich ganz leicht berechnen, 12 vor Christus und 66 nach Christus unserer Zeitrechnung zu sehen am Himmel. Also nicht zur Zeit Jesu Geburt. Dieser Stern scheidet schon mal aus. Und auch andere Kometen oder Sternschnuppen noch viel schneller bewegen sich recht zügig und sind nicht wochenlang am Himmel zu sehen. Das kennen wir aus der Astronomie. Und der zweite Grund, warum es kein Komet im herkömmlichen Sinne war, ist, Kometen galten in der Geschichte so ziemlich bei allen Völkern immer als Unglücksbringer, als Unheilbringer in der Geschichte. Und sogar in einem Text von Mauritius Knauer, der hat übrigens diesen 100-jährigen Kalender geschrieben, habt ihr vielleicht schon mal gehört, der war Bischof eines Zisterzienserklosters, hier in Deutschland Langheim, der schrieb dort, was Kometen bedeuten würden in seinem Buch. Ja, diese Christen haben dann geschrieben, dass Kometen immer Unheil und Gericht ankündigen. Dann hat er geschrieben, wenn ein Komet aus dem und dem Sternbild kommt mit dem Schweif, dann bedeutet das, die Gruppe wird Unheil haben und da wird Tod und alles Mögliche sein. Oder er hat geschrieben, ein Komet, der von der Venus herkommt, der bedeutet Dürre und Trockenheit. Ja, und dabei sagt die Bibel ganz klar und deutlich, dass Gott, der Schöpfer, die Sterne zur Bestimmung der Zeit an den Himmel gesetzt hat und solche Deutungen wie Astrologie nicht möchte und sagt, dass es Sünde ist. Aber auch Christen haben da mitgemacht, auch im Mittelalter. Heute liest man vielleicht Horoskope, aber das ist genau das Gleiche. Nein, das will Gott nicht. So eine Deutung. Ein Komet kündigt also Unheil an. Aber wenn Jesus, der Retter, auf die Erde kommt, dann hören wir, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude. Das ist das Evangelium. Also ist von daher nicht auszugehen, dass es ein Komet war, den die Morgenland gesehen haben. Gott verknüpft die Ankunft seines Sohnes nicht damit, wo Menschen Unheil erwarten. Das tut er nicht. Gott kennt ja seine Geschöpfe ganz genau. Und da wird er so etwas nicht machen. Also astronomisch und wegen der allgemeinen kulturellen Auffassung scheidet auch ein Komet aus. War es vielleicht eine Supernova, also Sternexplosion? Nein, Supernovas sind aufgezeichnet worden, auch damals schon Es gab nicht nur diese Sterndeuter, sondern weltweit. Das war 134 vor Christus und 137 nach Christus. Tja, und dann am 17. Dezember 1603, da kam der Durchbruch. Der Astronom Johannes Kepler kam auf die Idee, die Planeten Jupiter und Saturn, die haben sich angenähert. Achtung, angenähert. Ja, und das war es also. Er hat ganz einfach gesagt, der Stern von Bethlehem ist ganz einfach. Ja, es ist praktisch der Jupiter als der Königsstern und der Saturn einfach der Stern Israels. Und wenn die sich annähern, dann war das so. Das haben die so gedeutet, deswegen sind die los. 1925 wurde auch eine Keilschrift gefunden, wo dies auch so beschrieben worden ist, also es gab ja viele Sterndeuter, dass die sich angenähert haben. Aha, jetzt wissen wir also, was der Stern von Bethlehem war, oder? Tragen wir mal die Fakten zusammen und lesen den Bibeltext und das als wahrhaftige Grundlage. Wir können daran prüfen, ob das stimmt. Ja, und dort steht in der Bibel, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen im Osten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut, gingen in das Haus und sahen das Kindlein Maria, seine Mutter. Zuerst wurden sie von dem Stern nach Israel geführt, nach Jerusalem, und sie gingen in den Palast. Und nun lesen wir, dass dieser Stern etwas ganz Besonderes kann. Er geht vor ihnen her und zeigt ihnen das Haus. Wir kennen in der Astronomie Fixsterne. Wir kennen Planeten, Sonne, Mond und Kometen und so weiter. Und bis auf Kometen und Sternschnuppen ist das so, weil die Erde sich dreht, sieht das so aus, als würde alles von Osten nach Westen wandern. Aber in der Nähe des Äquators macht dieser Stern etwas ganz Besonderes. Er führt ständig nach Westen. Es war etwas ganz Außergewöhnliches und übrigens keine Sternkonstellation, keine Konjunktion, wie man das nennt, am Himmel, die damals mit einem Grad Abweichung zu sehen war. Es gab also keinen helleren Stern, weil die beiden sich angenähert haben, weil ein Grad in der Astronomie bedeutet, zwei Daumen nebeneinander ausgestreckt, wo die auseinander sind. Das erhellt das Licht nicht. Das habe übrigens nicht ich mir ausgedacht. Ich bin da nicht der Astronome, der Sterne erforscht, sondern das kommt von dem ehemaligen Leiter des Max-Planck-Instituts, und zwar von Professor Dr. Werner Gitt. Ja, die haben das berechnet. Und deswegen wird diese Sternkonstellation es auch nicht gewesen sein, die an- und ausging. Und wenn die Astronomie so eine Erscheinung heute nicht deuten kann, wie das denn war, dann gibt es nur eine Lösung. Dann kann es nur eine Lösung geben. Und zwar, wir sehen hier eine Wundertat Gottes. Und ich traue das diesem Gott der durch sein Wort hat Himmel und Erde und das ganze Weltall erschaffen, dass er auch für das einmalige Kommen seines Sohnes einmalig einen Stern hat leuchten lassen und ihn ganz besonders geschaffen hat. Das traue ich ihm zu. Warum nicht? Trauen wir dieses Wunder Gott zu, dass er zur Geburt seines Sohnes ein Lichtzeichen an den Himmel gesetzt hat? Oh, sagt der eine, oh, dann nehme ich doch lieber vielleicht eine andere Deutung, oder? Bei der Schöpfung der Welt hat er durch sein Wort geschaffen. Er hat geordnete Information zu Materie werden lassen. Übrigens gab es noch viele andere Wanderzeichen in der Bibel, die Gott geschaffen hat, die Menschen den Weg gezeigt haben. Da war es zum Beispiel die Teilung des Roten Meeres. Da sind alte Leute und Kinder trockenen Fußes durchgegangen. Ein Wunder. Na gut, dafür finden wir eine Erklärung. Und direkt dahinter kommt eine Streitmacht mit starken Soldaten und Reiterwagen und die ertrinken auf der gleichen Strecke. Also war das nicht ein seichtes Wässerchen oder Zufall, sondern Gott hat einen ganz klaren Weg gebahnt. Oder wir sehen später, als das Volk Israel unterwegs war, des Nachts eine Feuersäule, die sich aufhob und weiterzog, und des Tags über eine Wolkensäule, die aufstieg und weiterzog, wenn das Volk weiterziehen sollte. Oh, Gott hat also mehrfach etwas geschaffen, wo wir sagen müssen, Das können wir nicht so ganz erklären. Übrigens, diese Wolkensäule hat sich sogar einmal zwischen zwei Armeen gestellt, damit die sagten, in dem Nebel sehe ich nichts, da haue ich den Falschen. Und wenn wir diesem Gott vertrauen, der Wunder tun kann, dann können wir so wie die Weisen bei Jesus landen. Aber habt ihr euch mal überlegt, warum hat Gott überhaupt diesen Stern geschaffen? Ich meine, für 3 oder 5 oder 2 Weise, weil die Anzahl steht nicht in der Bibel, hätte er das doch nicht machen müssen, oder? Um uns jetzt den Weg nach Hause zu zeigen, könnte er es ja auch, aber warum hat Gott das gemacht, diesen ganz besonderen Stern für diese paar Hanseln? Habt ihr euch das mal überlegt? Ich finde Gott genial. Warum? Nun, es gab damals kein kontrolliertes staatliches Fernsehen, kein freies Internet, Millionen PCs und Handys, wo jeder irgendwas gucken konnte, zugeschüttet mit Informationen, gefiltert oder ungefiltert, egal, sowas gab es nicht. Deswegen hat Gott sich etwas ausgedacht, was damals kein Zimmermann, was kein Maurer, kein Tischler, nicht mal ein Bürgermeister hätte machen können, nämlich, dass ganz Jerusalem davon erfährt, dass sein Sohn geboren worden ist. Da kommen diese Weisen aus dem Morgenland und die sagen dem König, wir haben den Stern von dem neugeborenen König gesehen. Oh, was war das für eine Aufregung. Der Herodes, der hat sogar Familienangehörige köpfen lassen, damit er an der Macht bleibt. Und jetzt kommen da welche und die versetzen ganz Jerusalem in Aufruhr. Mist, was wird das bedeuten? Was passiert jetzt? Ja, das hätte kein Arzt geschafft, ihm zu sagen, du übrigens, ne? Nein, auch kein Theologe. Dafür mussten diese Weisen kommen, dafür hat Gott das angezündet, dieses besondere Licht, damit ganz Jerusalem davon erfährt. Wenn also der Oberrabbi, der Vorkoster oder das Tanzmädchen an diesem Tag nach Hause gekommen ist, dann hat es zu Hause erzählt, garantiert, was da los war im Palast. Auf einmal Theologenkonferenz, ein Riesenaufruhr, alle erschrocken. Ganz Jerusalem hat davon erfahren. So hat Gott das gemacht. Genial, finde ich. Und mit diesem Kongress, wo der König sagt, oh, ich kenne mich da nicht weiter aus, mussten alle Theologen, alle gebildeten Schriftgelehrten zusammenkommen, schaut mal in die Bibel, in die Schriften, schaut mal in die Schriften, schaut mal da rein, was steht denn da? Die wurden mehr oder weniger dazu gezwungen, in der Bibel zu lesen. Das täte heute mancher theologischen Ausbildungsstätte auch mal wieder gut. Also, und das Wo haben sie sofort rausgefunden. Das Wo wussten sie sofort, natürlich in Bethlehem, gar kein Problem, Micha 5, hier Herodes steht da schwarz auf weiß, schwarz auf Papyrus, kannst du lesen. Aber das Wo wussten sie, aber jetzt wissen sie auch das Jetzt. Jetzt wissen sie auch das Nun, das Heute, der Zeitpunkt ist gekommen. Das wussten sie vorher nämlich nicht. Keiner von ihnen hatte mehr also eine Ausrede. Gott hat ganz deutlich zu ihnen gesprochen. Und dann sind sie losgelaufen in ihre Synagogen, in ihre Kirchen und haben gesagt, Leute, nur 9 Kilometer, dann könnt ihr den Heiland, den Messias sehen. Das ist nicht weit. Hey, das schaffen wir. Los, auf geht's, wir beten an. Nein, offensichtlich nicht. Sie waren nur erschrocken, wie alle anderen auch. Was haben die Schriftgelehrten, die Weisen gemacht? Haben sich vielleicht den Weisen angeschlossen, sind mitgegangen? Nein, nicht mal das haben sie gemacht. Sie sind nicht mal selber mitgegangen dorthin. Und ich finde das traurig. Wenn wir heute hören, der Retter ist gekommen auf diese Erde und wir nehmen diese Chance nicht wahr, ihm zu begegnen. Das ist nämlich Advent, das ist nämlich Weihnachten. Trotz der Botschaft ist nicht weiter zu sagen. Was sagte Jesus diesen Menschen später, als er mit ihnen im Gespräch war? Er sagt zu ihnen, die, die in das Himmelreich wollen, lasst ihr nicht. Und auch ihr werdet das Himmelreich nicht sehen, egal wie ihr Gebote haltet oder Böses vermeidet oder Gutes tut, denn ihr beachtet den Christus nicht. Weil er ist der einzige Weg zu Gott, dem Vater, der rettet vor der Hölle, vor ewigem Verderben, vor ewiger Trennung. Und dort wird sein, in der Hölle, heulen und Zähne klappern. Übrigens, wie in Bethlehem damals dann auch, bei diesem Babymord, der dann geschehen ist. Manche Historiker sagen, das steht nur in der Bibel, das glauben wir nicht. dann wäre das auch irgendwo anders aufgeschrieben. Das macht man so wie heute, was nicht berichtet wird in den Zeitungen, das gibt es nicht. Ja, das haben die damals auch schon gekonnt. Ist also nichts Besonderes. Und diese Schreiberlinge, nur weil die damals das nicht vermerkt haben, weil sie sagten, das ist nichts Besonderes, der König Herodes hat so viel umgebracht, sogar seine eigene Familie, da sind die da aus dem Dorf in Bethlehem, Kollateralschaden. Wer hätte das verhindern können? Vielleicht die Schriftgelehrten, indem sie mit den Weisen mitgezogen wären, indem sie da Schlange gestanden hätten, um das Kind anzubeten, dann wären die Soldaten vielleicht unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Also war Gottes Plan genial oder nicht? Ganz Jerusalem hat davon erfahren und dann sehen wir diese Trauer. Ja, Gottes Idee war genial. Alle Theologen, alle, die sagten, ich bin gläubig, haben davon gehört. Wären die losgezogen, wäre es vielleicht anders verlaufen. Als die Weisen ankamen, da gab es dann ein Geschenk, keine Spieluhr. Schön, dass du jetzt Musik machst. Aha, es ist 11 Uhr. Ja, diese Theologen von damals, die sind schuld, wenn das nicht weiter gesagt worden ist. Gottes Idee war genial. Was hat Gott für eine geniale Idee mit dir vor? Was hat Gott für einen tollen Auftrag an dich? Du kannst nicht nur Weihnachten feiern und schön dekorieren und Weihnachten wirklich genießen, eben weil du Jesus kennst, weil du Jesus begegnet bist. Und wenn du das dann noch weiterträgst, nicht, oh Scheiße, Weihnachtsstress, Entschuldigung, ja, und ich finde die Zeit so schlimm, da ist so viel Hektik, sondern sagst fröhlich, jawohl, ich liebe dieses Fest, weil mein Heiland ist auf diese Welt gekommen. Gott hat ihn geschickt und übrigens gab es da früher Wunder, übrigens den Stern und ich erkläre dir jetzt mal, warum und wie. Nehmt doch das mit, vielleicht kommt ihr ins Gespräch mit Kollegen, mit Klassenkameraden, ja, das ist eigentlich die Botschaft von Weihnachten, selber Jesus zu begegnen, ja, ihm nicht nur Geschenke zu machen, wisst ihr, die Geschenke haben Jesus wahrscheinlich nicht so interessiert, aber seine Eltern waren damit versorgt bei der anschließenden Flucht nach Ägypten. Das heißt, wenn du dich aufmachst und begegnest Jesus, dann macht er etwas und sorgt auch für dich und nicht nur für dich, sondern auch für denjenigen, dem du es weitergibst. Das ist die Botschaft von heute Morgen und das ist das, was ich dir wünsche. Nämlich ein Fest zur Ehre Gottes, wie Gott es selber angezündet hat, wie Gott es selber hat leuchten lassen. Amen.